Dazu kommt nun noch eine weitere Sünde, man macht sich nur noch unter Zwang Gedanken über Gott, sucht seine Nähe nur widerstrebend, genötigt. Und auch dann kommt es nicht zu freiwilliger Gottesfurcht, wie sie die Achtung vor Gottes Majestät mit sich bringt, sondern bloß zu knechtischer, erzwungener Angst vor Gottes Gericht, dem kann man nicht entgehen, erschrickt aber vor ihm und will nichts mit ihm zu tun haben. So passt auf die Gottlosigkeit, und auf diese allein, der Ausspruch des Statius, die Furcht habe zuerst in der Welt Götter gemacht. Wer sein Herz von der Gerechtigkeit Gottes abwendet, der weiß zwar, dass ein Gericht besteht, die Gesetzesübertretung zu ahnden, aber er wünscht umso mehr, dies Gericht möchte zunichte werden. Das ist die Gesinnung, aus der man gegen Gott Krieg führt, der doch ohne Gericht nicht sein kann. Da man aber doch gewahrt, dass Gottes Macht unabwendbar droht, denn man kann sie nicht beiseite schieben noch ihr entlaufen. So gerät man vor ihr ins Zittern. Man möchte nun gewiss nicht den Anschein erwecken, als ob man Gott verachte, dessen Majestät einen doch bedrängt, und deshalb verrichtet man äußerlich allerlei religiöses Scheinwerk, hört aber unterdessen keineswegs auf, sich mit allen Lastern zu beflecken, Schande auf Schande zu wälzen, bis man das heilige Gesetz des Herrn in jeder Beziehung verletzt und seine Gerechtigkeit gänzlich aufgelöst hat. Jedenfalls bietet jene vorgetäuschte Gottesfurcht keinerlei Hemmnis dagegen, dass man sich in seinen Sünden richtig wohlfühlt, sich in ihnen gefällt und lieber der Zügellosigkeit des eigenen Fleisches sich hingibt, als der Zucht des Heiligen Geistes zu gehorchen. Aber dies ist ja alles ein leerer und verlogener Schein der Religion, kaum Gottes Namens, Schein, würdig, und so kann man gerade hier wiederum leicht wahrnehmen, wie sehr sich die Frömmigkeit, die allein im Herzen der Gläubigen wohnt und aus der erst die wahre Religion geboren wird, von diesem wirren Wissen um Gott unterscheidet. Und doch wollen solche Heuchler auf Schleichwegen erreichen, dass sie Gott, vor dem sie doch auf der Flucht sind, nahe scheinen. Ihr ganzes Leben lang sollten sie ihm ohne Unterlass gehorsam sein, aber stattdessen trotzen sie ihm unerschrocken fast in all ihrem Tun und versuchen ihn nur durch ein paar Opfer zu versöhnen. In Heiligkeit des Lebens und Reinheit des Herzens sollten sie ihm dienen, aber stattdessen erdichten sie sich läppisches Possenzeug und nichtige Dienstlein, mit denen sie sein Wohlgefallen erwerben möchten. Ja, sie versenken sich umso gecker in ihren Schlamm, weil sie wähnen, mit lächerlichen Bußübungen mit Gott ins Reine zu kommen. Endlich, all ihr Vertrauen sollten sie auf ihn richten, und stattdessen setzen sie ihn beiseite und gründen ihr Vertrauen auf sich selbst oder die Kreaturen. Zum Schluss verwickeln sie sich dermaßen in allerlei Irrtum, dass ihre finstere Bosheit jene Funken auslöscht und gar erstickt, die zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes aufleuchteten. Und trotzdem lebt jener Keim, der auf keine Weise gänzlich auszurotten ist, jene Ahnung, es sei irgendein göttliches Wesen. Aber dieser Keim ist selbst so verderbt, dass er nur die schlechtesten Früchte erzeugt. So erweist sich nur desto klarer die Richtigkeit meiner Behauptung, es sei von Natur dem Menschenherzen ein Empfinden von Gott eingemeißelt. Er zwingt doch die Notwendigkeit auch von den Gottlosen deren Anerkennung. Im ungestörten Glück spotten sie Gottes, sind Kläffer und Schwätzer, um seine Macht zu verkleinern. Aber wenn die Verzweiflung sie quält, dann drängt sie sie, Gott zu suchen, und gibt ihnen Stoßgebete ein, woraus dann deutlich wird, dass sie gar nicht gänzlich ohne Kunde von Gott sind, dass sie aber in Bosheit unterdrückt haben, was längst in ihnen hätte emporkommen sollen.